kann uns so viel geben wie du, Gott. Du führst uns ins Leben zurück. Und von dir hören wir das schönste Liebeslied, was ein Mensch hören kann, von Gott. Dieser junge Mann, der eben hier berichtet hat, der ist dann kurze Zeit später gestorben. Ich kenne auch seine Frau sehr gut und so weiter. Getröstet gestorben. Da haben wir heute ein ernstes Thema. Und ich möchte gleich von vornherein sagen, ich will keinem Angst machen heute Morgen. Angst vom Tod und sowas, das möchte ich nicht. Ich möchte, wohin komme ich, wenn ich gehe? Ich möchte Hoffnung machen. Und Hoffnung kann man nur machen, wenn man sich mit Jesus Christus beschäftigt. Und er hat mal ein Wort gesagt, und das möchte ich über diesen Gottesdienst stellen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Toll, oder? Ich lebe. Dieser Herr ist lebendig. Und er sagt, du, ich möchte, dass du lebst. Selbst wenn du mal stirbst, dass du lebst. Ich lese uns dazu eine wunderbare Begebenheit aus dem Neuen Testament, aus Lukas 7. Und Jesus kam in die Stadt Nain, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als Jesus die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher, berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf. Und fing an zu sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen, er hat es heimgesucht. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Eine großartige Begebenheit. Haben wir das Bild? Ein Leichenzug und auf dem Weg zum Grab wird der Tote plötzlich wieder lebendig. Die Beerdigung kann ausfallen. Die kann ausfallen. Das Leben beginnt nochmal für den, der gerade gestorben ist. Weinen wird in Lachen und Trauer in Freude verwandelt. Sicher ist das nur ein Aufschub. Das ist nur eine Lebensverlängerung. In 10, 20, 30 Jahren wird dieser junge Mann unserer Geschichte wieder sterben. Und dann wird man ihn zum Grab tragen und dann ist das endgültig. Das ist die Wirklichkeit, mit der wir ja vertraut sind, gut vertraut sind, alle miteinander. Wir wissen das ja alle. Unser Leben ist auch ein Leben, was auf den Tod zugeht, oder? Wir möchten das manchmal verdrängen, aber das ist Fakt. Unser Leben ist ein Leben, was auf den Tod zugeht. Jeder wird mal sterben. Niemand weiß, wie und wann er stirbt. Jung oder alt. Ich lese immer die Beerdigungsanzeichen und wie oft Anzeichen und da steht, wie oft plötzlich und unerwartet. Niemand weiß, wie er stirbt, wann er stirbt, jung oder alt, gesund oder krank, irgendwo unterwegs oder in seinem eigenen Bett und so weiter. Und auch das andere wissen wir, unser Leben ist bedroht. Ist bedroht letztlich vom Tod. Keine Minute ohne Todesbedrohung. In einem alten Kirchenlied heißt es, mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen, mitten im Leben. Und der König David, der hat das einmal einem Freund gesagt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Nur ein Schritt. Eine Unachtsamkeit hinter dem Steuer. Eine plötzlich auftretende Krankheit wie hier. Und schon kann das vorbei sein. Ich war früher ja Kaufmann, hatte einen Kollegen. Und der stand ganz kurz vor seiner Pensionierung. Und er geht vorschriftsmäßig an einer Straße entlang, ganz an der Seite, plötzlich kommt ein Auto, erfasst ihn, auf die Stelle tot. Hat uns erschlagen damals. Erschlagen. Natürlich können wir nicht dauernd über den Tod nachdenken. Das hält ja keiner aus, oder? Das hält keiner aus. Das ist uns irgendwie ein Stückchen unheimlich. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, und wir sollten heute Morgen auch ganz ehrlich sein, wir haben auch ein Stück Todesangst. Ich traue denen nicht so, die sagen, macht mir gar nichts aus. Ich traue ihnen nicht so. Was bin ich sehr froh, dass es mal über Jesus heißt in der Bibel. Jesus ist in diese Welt gekommen. Warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Was wir bald Weihnachten feiern. Warum? Um uns ein paar neue Gebote zu bringen. Wir haben schon mit den alten Schwierigkeiten, brauchen keinen neuen. Jesus ist in diese Welt gekommen, um ein ganz großes Problem zu lösen, das anzugehen, um den Tod zu entmachten. Darum ist Jesus gekommen. Wussten wir das? Nicht nur eine Bergpredigt zu geben, sondern das Problem, was wir haben, wirklich zu lösen. Er, der Auferstandene, und dass er Menschen befreien will, ins Leben setzen will, die sonst ein ganzes Leben lang von dieser dunklen Wolke Sterben begleitet werden und deren Leben dadurch wirklich ganz anders verläuft. Das ist ja dieser Schatten, der einen begleitet, den man nicht los wird. Jesus ist gekommen, um da Entscheidendes gegen zu unternehmen. Der Mensch versucht ja, den Gedanken an den Tod auszuweichen. Ich habe ein Buch zu Hause in meiner Bibliothek, das heißt Der verdrängte Tod. Der verdrängte Tod. Wir drängen das irgendwie weg. Manchmal werden Schwerkranke heutzutage, die man früher zu Hause gepflegt hat, die werden heute aus dem Haus ins Krankenhaus verlegt, sage ich einmal. Auch nicht, weil dort nur gute medizinische Versorgung ist, das ist ja sehr zu begrüßen, sondern weil man mit diesen Fragen sich schwer tut, die nicht so nah zu Hause erleben, miterleben will. Und dann schiebt man etwas weg. Ich habe davon gehört, dass man überlegt hat, dass man sogenannte Leichenwägen umspritzen will. Dass man denen diese Farbe schwarz wegnehmen will, dass etwas froher macht. Das ist irgendwie so ein Gefühl, so ein komisches Gefühl, wenn da gehst in die Stadt spazieren, da kommt auf einmal der schwarze Wagen da vorbei. Das macht etwas mit einem. Könnte man das nicht anders machen? Eine frohere Farbe nehmen? Wir versuchen auch den Tod zu verharmlosen. Dann sprechen wir vom Entschlafen oder vom Ableben oder der Tod gehört nun mal zum Leben dazu, komm, nun nimm das mal so an und das trifft jeden Mal, mach das mal so richtig mannhaft oder frauhaft. Aber wir können den Tod nicht freundlicher stimmen. Die Bibel ist da viel realistischer. Und sie sagt, der Tod ist unser Feind, ist der Feind des Lebens. Der Tod ist der Feind des Lebens. Und nichts fürchten wir mehr als den Tod, weil wir zu Recht am Leben hängen. Also ich habe Spaß am Leben. Ich bin großartig unterwegs im Leben. Und das Leben jetzt abgeben zu müssen, dass das irgendwo beendet wird. Wenn keiner mehr Freude am Leben hat, dann ist er schon irgendwo halb tot, sage ich manchmal. Aber so sehr wir ihn verharmlosen und verdrängen, manche versuchen das auch mit Humor, sich so ein bisschen über die Wirklichkeit des Todes hinwegzusetzen. Wir wissen, dass nichts ist so sicher wie der Tod. Nichts ist so sicher wie der Tod. Und eines Tages bin ich, eines Tages sind Sie, bist du an der Reihe. Unser Lebenszug, der fährt unaufhaltsam dem Tod entgegen. Der Tod ist ein Problem. Der Tod ist unser Problem. Das ist eine ungelöste Frage. Das ist die Wirklichkeit. Diese Frau hier in unserer Geschichte, die hat den Tod bereits zweimal erleben müssen. Zweimal in ihrer eigenen Familie. Sie hat ihn erlitten. Zuerst starb ihr Mann. Und diesem Mann, vielleicht hat sie eine glückliche Ehe geführt, dem hat sie ihre ganze Liebe geschenkt. Und er sorgte für sie und das gemeinsame Kind. Und dann starb ihr Mann, das hat sie erstmal verkraften müssen. Und dann musste sie als Witwe allein für ihr Kind sorgen. Und nun ist auch ihr Sonnenschein gestorben. Jetzt hat die Frau keinen mehr, dem sie ihre Liebe schenken kann. Die Liebe geht ins Leere. Die kann sie höchstens noch zeigen, indem sie Blumen aufs Grab bringt. Ihr Lebenssinn ist ganz stark ins Wanken gekommen. Was soll ich noch, so sagen mir manchmal Leute. Sollte sie da nicht weinen und dem Schmerz ihren freien Lauf lassen, wie es hier heißt? Und dann haben wir gelesen, gerade hat der Trauerzug die Stadtmauer verlassen. Das ist ein Zug des Todes zur Endstation Friedhof. Zug des Todes. Ungefähr so. Ich weiß nicht, kennen wir alle. Ich weiß noch, wo wir als Kinder so hinter der Hecke gestanden haben und haben uns so, haben diesen Zug so zugeschaut. Die Eltern haben gesagt, dass ihr euch ja benehmt und so weiter. Das muss alles, das ist, dass ihr die Gefühle der Leute nicht verletzt. Aber irgendwie war das für uns so etwas, so einem Zug zuzuschauen, der zum Friedhof geht. Und da ist noch ein anderer Zug unterwegs. Nämlich Jesus mit seinen Jüngern und mit einer ganz großen Menschenmenge. Und dieser Jesus, der bildet den Zug des Lebens. Und jetzt kommen hier der Zug des Todes und der Zug des Lebens aufeinander zu. Und die begegnen sich hier. Und was tut Jesus? Tritt er ehrfurchtsvoll zur Seite? Lässt schweigend den Zug des Todes passieren? Jesus tut das nicht. Und er tut dem Tod keine Ehre an der Stelle. Jesus weiß, dass der Tod nicht die erbarmungslose Endstation ist, sondern dass eine neue Station folgt. Der Zug des Lebens bringt den Zug des Sterbens, des Todes zum Stehen. Jesus hält den Zug auf. Jesus hält den Zug auf. Haben wir das Bild? Ich weiß mal, wo ich eine Beerdigung hatte und da wurden wir auf einmal gestoppt und es kam alles ins Stocken. Es war eine unheimliche Situation und ich musste die irgendwie versuchen zu retten da. Friedhofswärter hatte sich vertan, das falsche Grab und ach du lieber Schreck. Und ich musste sehen, wie ich da rauskomme. Hier ist Jesus und er hält den Trauerzug auf. Die lebendige Hoffnung, die mit Jesus in die Welt gekommen ist, die gebietet der Hoffnungslosigkeit Einhalt. Jesus kann nie nur einfach ein unbeteiligter Zuschauer bleiben. Jesus ist nie ein unbeteiligter Zuschauer unseres Lebens. Wo auch immer Leid und Not und Schmerz und Tod einen Menschen quälen, da nimmt der lebendige Gott Anteil. Können wir das glauben? Dass ihm das nicht egal ist, wie unser Leben verläuft. Dass ihm das nicht egal ist, wie unsere Ehen verlaufen. Dass ihm das nicht egal ist, wenn wir uns Sorgen machen um unsere Kinder. Leid und Schmerz und Tod sind Zeichen, ja in der Tat, sind leidvolle Zeichen einer gefallenen Welt, einer Welt, die sich von Gott abgekehrt hat, die das Leben selbst gestalten möchte, unabhängig von Gott. Eine unheil gewordenen Schöpfung, darüber sind wir uns ja einig, in dieser an sich guten Welt, da läuft manches so unheil. Und das tut so weh. Manches ist nicht gut, was von Gott ganz anders gewollt war. Da ist was passiert. Die Bibel berichtet auf den ersten Seiten davon, etwas passiert, was dieser Schöpfung einen Knacks gegeben hat, bis hin zu uns Menschen. Und Gott ist es nicht egal. Sondern Gott will neu machen, will neu schaffen. Und deshalb sendet er Jesus in die Welt. Wenn wir demnächst Weihnachten feiern, Heiligabend ist wahrscheinlich jeder in der Kirche, dann möchte ich Sie bitten, dass Sie das fest im Kopf haben. Gott kommt in Jesus in diese Welt hinein, weil er etwas Neues beginnen will. Diesem Alten, diesem Unheilvollen etwas Neues und Gutes entgegensetzen will. Durch diesen Jesus, da will er uns Vergebung ermöglichen. Dass wir unsere Lasten des Lebens loswerden. Und durch diesen Jesus will er die Macht des Todes brechen uns zu gut, dass wir anders sterben können. Dass wir anders sterben können. Gottes Endziel ist neues Leben, eine neue Schöpfung und einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich habe in dieser Woche mich so damit so beschäftigt auch, dass dieser Gott etwas Neues schaffen will. Ich habe mich so an das Alte gewöhnt. Wenn ich die Tageszeitung lese, lese ich jeden Morgen und so weiter. Man gewöhnt sich an die Nachrichten, egal. Gott will was Neues schaffen. Und das ist großartig. Das Alte, das Belastende, das Todbringende, das soll neu werden. Und dieser Lebenszug Gottes, der mit Jesus begonnen hat, der hat eine großartige Endstation. Und die lautet, er, Gott, wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid mehr. Keine Schreie und kein Schmerz mehr. Denn er macht alles neu. Haben wir das? Fällt uns das auf? Das ist so unvorstellbar, dass wir das nur in Negativformulierungen hier haben. Das Positiv können wir uns kaum vorstellen. Kein Leid, keine Schreie, kein Schmerz und es wird nicht mehr gestorben. Dahin will Gott. Und in Jesus hat er einen entscheidenden Schritt in diese Richtung unternommen. Das steht so auf der letzten Seite der Bibel. Das ist das Ziel Gottes. Ich finde es großartig. Großartig. Kaum vorstellbar, oder? Da ist zurück zum Trauerzug. Jesus ist ergriffen, als er hier diesen toten jungen Mann sieht hier. Er sieht die von Trauer gezeichnete Witwe und Mutter. Und dann heißt es, das jammert ihn, das ging Jesus an die Nieren. So leidet Gott mit, so empfindet Gott mit. Und er spricht diese Frau mit diesen warmen Worten an, Frau, weine nicht. Hier erfährt ein Mensch in seinem Schmerz diese ganze Liebe des Christus. Und hier erkennt sie und jeder von uns soll erkennen, dass Jesus sich wirklich um uns ganz persönlich kümmert. Dass niemand, auch keiner im Leid allein ist, sondern dass Jesus auch gerade da im Leid uns begegnet, uns ganz nah ist als ein Helfer. Als ein Heiland, als ein Gott des Trostes, der mehr und besser trösten kann, als wir das tun können. Auch wir Pastoren. Wisst ihr, wir Menschen, wir sind ja manchmal so von uns überzeugt. Wenn wir mit dem Sterben und Tod konfrontiert werden, dann merken wir unsere ganze Schwachheit. Dann merken wir unsere ganze Ohnmacht. Das kann keiner wegstecken. Da kann auch keiner was gegen unternehmen. Aber Jesus ist größer als der Tod. Er ist Herr. Er ist auch Herr über den Tod. Und nicht der Tod hat das letzte Wort, das erleben wir hier in der Geschichte, sondern Jesus hat das letzte Wort. Und das erfährt dieser ganze Trauerzug, der unterwegs ist zur letzten Stätte da am Grab. Da heißt es hier, er trat näher und berührte die Bahre, die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Haben wir das? Ich glaube, das war ein Schock. Den haben die Leute alle nicht hier überwunden. Das hat sie zeitlebens begleitet, was sie hier auf einmal erleben, was hier, wo sie Augenzeugen werden. Die Auferweckung dieses jungen Mannes ist die Kampfansage Jesu an den Tod, an die Wirklichkeit, an die Furchtbarkeit des Sterbens und des Todes. Das letzte Wort über einen Menschen spricht nicht der Tod, sondern das letzte Wort über einen Menschen spricht Jesus. Junger Mann, ich sag dir, steh auf. Und dann ist das, der Tote hört. Der Tote hört. Er hört auf das vollmächtige, allmächtige und befehlende Wort des Jesus und er wird wieder lebendig. Wo Jesus sein Lebenswort spricht,
Da hat der Tod ausgespielt, da triumphiert das Leben. Und wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus findet, dann taucht er noch tiefer ins Leben hinein. Das wird er im Rückblick sehen und erleben und genießen können. Durch Jesus hat mein Leben nochmal eine Tiefe und eine Weite und eine Größe und eine Schönheit und eine Hoffnung bekommen, die ich vorher überhaupt nicht so kannte. Jesus hat dem Tode die Macht genommen und ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Das ist ein großartiges Wort, das habe ich gelernt, glaube ich, als ich so 20 Jahre war. Das hat mich immer begleitet. Jesus, einer hat dem Tod die Macht genommen und Leben ans Licht gebracht, was auch durch den Tod letztlich nicht gestört, zerstört werden kann. Jesus Christus. Wir wissen, Jesus ist am Kreuz ganz ohnmächtig gestorben. Aber das war nicht das Letzte. Dann kam Ostern. Und Jesus wurde nicht wiederbelebt. Er wurde vom Vater auferweckt. Neues Leben kam hier. Ein Leben, das nicht mehr an Raum und Zeit gebunden war. Und das wissen wir, als Jesus bei seinen Jüngern erschien, da musste man keine Tür aufmachen, kein Fenster aufmachen. Auf einmal stand Jesus im Raum. Er ist nicht mehr gebunden an das Alte, an Raum und Zeit, so nennen wir das. Jesus war in einer Weise lebendig, wo der Tod ihm nichts mehr anhaben konnte. Jesus ist Herr über den Tod. Der Tod ist überwunden durch die Auferstehung Christi. Das ist die Fanfare, das Signal an der Stelle. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir das ganze Evangelium vergessen, dann wäre es kein Evangelium mehr. Dann können wir die Bibel zuklappen. Dann können wir irgendeiner anderen Religion vertrauen. Völlig egal. Das Entscheidende ist, dass Jesus auferstanden ist. Und seit der Zeit ist jeder Sargdeckel gelüftet. In Bayern sagt man angelupft. Angelupft, der ist nicht mehr endgültig. Ist nie das Letzte und Endgültige. Und deshalb sagt Jesus seinen Jüngern, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr sollt leben ewig, ohne Tod. Ihr sollt in einer ganz neuen Lebensweise und in einer ganz neuen Lebensqualität leben. Darum ist uns diese Geschichte im Neuen Testament überliefert. Darum, dass uns das eingeht und dass wir ihm Glauben schenken. Hier tut Gott in Jesus Christus ein Zeichen, so nennt das die Bibel, ein Wunder. Und weist darauf hin, was hier geschehen ist in dieser Geschichte, die wir soeben gehört haben. Das wird einmal an allen Menschen geschehen. Das wird bei jedem geschehen. Bei den Großen und Kleinen, bei den Guten und weniger Guten, bei den Frommen und den Nichtfrommen. Das wird geschehen. Diese Geschichte macht es deutlich. Jesus wird alle Menschen auferwecken. Und deshalb bricht bei diesen anwesenden Menschen so vorösterlicher Jubel auf. Jesus ist Sieger. Und das rote Haltesignal für den Lebenszug an der scheinbaren Endstation Tod, das stimmt nicht. Jesus stellt diese rote Ampel auf grün. Und grün ist das Zeichen der Hoffnung. Und weil Jesus auferstanden ist, ist der Tod nicht Endstation, sondern Eingang zum Leben. Und dann heißt es hier, dass die auf einmal begreifen, eine Ahnung kriegen. Gott hat die Menschen heimgesucht. Aha, wusste ich doch. Heimsuchen hat ja so einen negativen Klang. Ja, man sucht sich irgendwo jemanden heim und dann kriegt er was ab. Plagen und irgendwelchen Strafen. Nein. Heimgesucht, das heißt, dass er die Sünder und verlorenen Menschen sucht, um sie nach Hause ins Vaterhaus zu locken, da wo sie hingehören. Dass er die Kandidaten des Todes, die zeitlebens von dieser Angst geknechtet sind, dass er sie ins Leben zurückholen will, ins ewige Leben, in die Gemeinschaft seiner nie endenden Liebe. Das ist. Ihr Lieben, lassen wir uns von dieser Freude anstecken. Hier sind sie begeistert. Und es ist ja so wichtig, dass es nicht um diese Frage geht, die ich immer wieder höre, wie werde ich am leichtesten mit dem Sterben fertig? Da brauchen wir keine Angst zu haben. Da gibt es heute so gute Mittel, dass das ganz human und schmerzfrei geht. Die entscheidende Frage ist, was kommt nach dem Sterben? Das ist die entscheidende Frage. Ist der Tod ein Punkt, ein endgültiges Aus, kommt da nichts mehr? Oder ist er ein Doppelpunkt, Fortsetzung folgt? Und wenn ja, was kommt danach? Was kommt danach? Was erwartet mich nach dem Sterben? Unser Verstand kann uns hier kaum eine Antwort geben. Und unsere Vorstellungskraft, die reicht nicht aus. Die Bibel sagt einmal, das Menschliche, unser begrenzter Verstand, der kann das Ewige, das Göttliche nicht fassen und erklären. Die Bibel spricht sehr zurückhaltend und doch klar genug in wunderbaren Bildern von dieser himmlischen Wirklichkeit. Auch wenn sie nicht alles fassen können. Darf ich es mal so sagen? Selbst das glücklichste und beste Leben auf Erden ist nur ein ganz billiger Abklatsch. Ein ganz billiger Abklatsch von dem, was die Bibel Himmel nennt. Himmel. Da werden wir, darf ich es mal sagen, da werden wir endlich so leben, wie wir es hier auf dieser Erde immer gehofft, uns ersehnt, aber nie bis zum Letzten erreicht haben. Ein Leben in vollkommener Geborgenheit. Ein Leben ohne Verlustängste. Dass das Schöne uns irgendwie durch den Finger zerrinnt. Ein Leben ohne Angst. Ein Leben auch ohne Todesangst. Wir werden staunen, wie viel Güte und Freundlichkeit bei Gott ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von uns sagen wird, Gott, ich habe vieles gar nicht verstanden. Ich habe vieles gar nicht geahnt, wie du in vielen Situationen meines Lebens deine bewahrende Hand über mir gehalten hast. Sonst wäre wer weiß, was passiert auf der Autobahn oder wie auch immer. Das habe ich nie richtig verstanden, dass du deine Finger im Spiel hattest. Und dann wird man einen Durchblick haben. Und die Bibel sagt man, dass Fragen, mit denen wir auch auf dieser Welt zu tun haben und mit denen wir auch sterben werden, dass diese Fragen gelöst werden. Die gordischen Knoten, die wir nicht lösen können, ich auch nicht, dass die gelöst werden, frei werden, großartig, oder? Mir fiel ein Lied ein, wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Darf ich das mal ganz persönlich sagen? Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich, in dieser neuen Welt Gottes sein zu dürfen, wo alles klar ist und wo das, was ich mir im tiefsten meines Lebens, wo ich mich von Herzen nachgesehnt habe, dass das in einer Weise in Erfüllung geht, wo ich nur träumen kann. Das ist ein kleines bisschen, versuche ich hier den Himmel deutlich zu machen. Jesus sagt dieser Frau, weine nicht. Eigentlich macht man das doch nicht, oder? Weinen ist doch gut. Gut, wenn man weinen kann. Auch für Männer ist das übrigens gut. Das ist befreiend, den Schmerz ein Stück weit raus weinen zu können. Wenn Jesus das sagt, Frau, weine nicht, dann tut er das, weil er auf den stärkeren Trost hinweist. Seine Aufforderung, weine nicht, ist ein Fingerzeig auf die neue Welt Gottes, wo nicht mehr geweint wird. Wo nicht mehr geweint wird. Und wo Gott selbst, nicht so ein kleiner Pastor wie ich, wo Gott selbst sich das vorbehalten hat, die Tränen von unserem Angesicht zu wischen. Auch die Tränen, die du zeitlebens geweint hast, in schwierigen Situationen, wo Beziehungen kaputt gegangen sind. Das ist schmerzvoll. Wo man getrauert hat. Wo Wünsche unerfüllt geblieben sind. Gott nimmt daran teil. Anteil. Und Gott wird gut machen, wird die Tränen abwischen von unseren Augen. Das sind Andeutungen. Andeutungen, keine Erklärung für Ewigkeit und Himmel. Das gibt es. Das kommt. Und darauf können wir uns freuen. Und ich möchte heute auch für Sie und für dich so ein bisschen den Himmel voll machen. Für manche ist der Lehrer da und Halleluja singen und was da der Mönch da im Himmel sagt, kennen wir alle diese Sprüche da und so weiter. Alles Kokolores an der Stelle. Ja, dass der Himmel gefüllt ist. Seit Ostern haben wir nicht nur den Tod, sondern vor allem das Leben ohne den Tod, das Leben bei Gott vor uns. Vielleicht fragen einige oder sagen einige, da haben wir es wieder. Das ist doch die billige Vertröstung auf den Jenseits, auf so einen Sankt-Nimmerleins-Tag, wer weiß, ob es der überhaupt mal kommt und wie auch immer. Und das macht uns untätig, im Diesseits die Probleme anzupacken, so haben das manche Philosophen gesagt. Hört mir auf, ich will keinen Himmel irgendwo haben, den überlassen wir den Spatzen. Wir wollen hier anpacken und wir erwarten, dass die Christen auch anpacken. Das ist so eine Art christlicher Droge, die uns über die Härte des Lebens und auch über die Härte des Sterbens so ein bisschen hinwegmogeln will. Machen wir uns die Sache nicht zu einfach. Vielleicht ist manchen der Gedanke an Gott, diesem Gott zu begegnen, alles andere als angenehm. Und ich habe mit manchen Menschen gesprochen, die kämpfen darum, dass mit dem Tod wirklich auch alles aus ist, dass da nichts mehr kommt. Da gehen sie richtig rein und so weiter und so fort. Das ist unangenehm für sie. Lieben, wir müssen das, glaube ich, aushalten, dass wir Gott, unserem Schöpfer, der uns das Leben gegeben hat, dieses Leben auch wieder zurückzugeben haben. Gott hat uns das Leben mit all seinen Möglichkeiten gegeben. Mit seinen Möglichkeiten gegeben, Gutes zu tun. Gott hat uns Zeit anvertraut. Gott hat uns Geld gegeben. Gott hat uns Gaben und Talente gegeben. Gott hat uns Menschen anvertraut. Und Gott wird fragen, was hast du mit den Möglichkeiten gemacht? Wie bist du damit umgegangen? Was wird aus uns, wenn unser Leben vor Gott zur Sprache kommt? Was wird aus uns, wenn unser Verhalten sehr oft unseren hohen Idealen nicht entspricht? Was wird es aus uns, wenn unsere Gleichgültigkeit, unser dickes Fell zur Sprache kommt? Was wird aus uns, wenn die Dinge, die wir so fein versteckt haben, die wir verschwiegen haben, die vielen Versäumnisse, das, was daneben gegangen ist in unserem Leben, wenn die aufgedeckt werden, auf den Tisch des Hauses kommen? Was wird aus uns, wenn wir mit unserem Leben vor Gott stehen? Wir merken, die Aussicht auf Ewigkeit ist keine Vertröstung fürs Jenseits, sondern ist eine Anfrage ans Diesseits, an meine Lebenshaltung, an meinen Lebensstil. Welche Rolle Gott wirklich in meinem Leben spielt, ob er nur so ferner liefen, unter ferner liefen kommt, so eine Verzierung vielleicht, Weihnachten muss ja auch jeder Deutsche irgendwo in die Kirche gehen und so weiter, oder ist das wirklich mehr? Tod und Ewigkeit fordern uns herauf zu einer kritischen Befragung unseres Lebens und Prüfung unseres Lebens und unserer Maßstäbe. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie uns das so geht, wenn wir diesen Gedanken mal denken. Der ist irgendwie ein bisschen unheimlich, oder? Vor Gott stehen. Vor diesem Gott zu stehen. Ihr Lieben, wie großartig, das wäre sonst gar nicht auszuhalten, wie großartig ist es, dass wir auch das andere sehen dürfen. Gott beschenkt uns in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz in einer großartigen Weise. Durch Jesus will er alles gut machen, was in unserem Leben schlecht gemacht ist. Durch Jesus will er alles Minus durchstreichen und ein Plus daraus machen bei ihm. Alles Unterlassene und Gemeine und Böse, alle Schuld, die in meinem Leben passiert ist, und in meinem Leben ist viel daneben gegangen. das will uns Gott durch Jesus vergeben. Das finde ich grandios. Das persönlich zu erleben, ist fantastisch. Das sollen todbedrohte Menschen ernst nehmen. Und das sollen wir uns zusprechen lassen im Evangelium. Dir sind deine Sünden. Alles, was passiert ist, das ist dir um Christi willen vergeben. Und wenn du Christus vertraust, dann kannst du in einer ganz großen Freude eines Tages vor deinem Gott und Schöpfer stehen. Es ist alles gut um Christi willen. Und dass wir ohne Angst dastehen können, weil Gott selbst in seiner großartigen Liebe das weggewischt hat. Volles Vertrauen nicht in uns, in unsere Leistungen, sondern in Jesus. Und er, dieser auferstandene Herr, der spricht uns zu, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wenn das Wort siehe steht in der Bibel, da heißt es, bitte die Augen aufmachen und das Leben aufmachen. Das ist eine ganz großartige Nachricht. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ihr Lieben, und wenn wir das glauben und wenn wir unser Leben in Jesus fest verankern, dann ist dieser Herr auch mit uns unterwegs. Dann können wir trauernde Menschen trösten. Ein guter Freund von uns hat jetzt vor 14 Tagen, 3 Wochen seine Frau verloren. Und wir sind sehr eng mit ihm verbunden. Dann können wir mutlose Menschen aufrichten. Und es gibt genügend in unserer Gesellschaft. Und dann können wir auch Oberflächliche aufschrecken. Auch das ist wichtig. Und da ist Christus da. Jesus ist auch dann da, wenn wir am Grab stehen. Ich gewöhne mich nie an das Grab, an den Tod, der durch viele Beerdigungen halten muss. Ich gewöhne mich nie daran. Das ist nicht natürlich, das ist unnatürlich. Das ist gegen das, was Gott will. Und was durch die Sünde in das Leben und in diese Welt hineingekommen ist. Und daran gewöhne ich mich nie im Namen Christi. Nie. Das schmerzt, wenn man sieht, was das anrichtet. Er ist da, wenn der Krebs in uns arbeitet. Wie eben gehört. Er ist bei uns, der auferstandene Christus, wenn Zweifel uns quälen, Fragen offen bleiben. Wenn die Sorge um Ehe und Beruf uns nicht schlafen lassen. Und er ist da, wenn jeder andere uns verlassen muss. Wenn jede geliebte Hand uns verlassen muss, wenn es ans Sterben geht. Der Schriftsteller Matthias Claudius, der hat seinem Sohn einen Brief geschrieben, als er merkte, so, ich muss mich auch vorbereiten auf Sterben. Da hat er gesagt, was kann ich meinen Kindern mitgeben? Und hat einen Brief geschrieben an seinen Sohn Andreas. Und dann heißt es, wer nicht an Christus glauben will, der muss eben sehen, wie er ohne ihn leben kann. Ich und du, wir können das nicht. Wir brauchen jemand, der uns hebe und der uns halte, wenn wir leben und uns die Hand unter den Kopf lege, wenn wir sterben sollen. Und er, der Christus, kann das überschwänglich tun. Seine Hand unter unseren Kopf legen, wenn unser letztes Stündlein schlägt. Deshalb können Menschen, die an Jesus Christus glauben, mitten in dieser Welt der Schwierigkeiten und der Todesbedrohung gehaltene Menschen sein. Geborgene und frohe Menschen. Und ihnen gilt dieses Wort, was Jesus einmal gesagt hat, fürchte dich nicht. Es gibt viel Grund zu fürchten. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht, ich bin da. Ich, der Auferstandene, der das letzte Wort hat. Auch das Wort über den Tod. Und ich hole euch heim ins Leben. Das ist. Ich denke noch, an das Sterben mit meinem Vater zurück, als wir als ganze Familie zusammen waren und so Abschied genommen haben. Und Das war für uns drei Söhne, war das ein sehr eindrückliches Erlebnis. Wie unser Vater trotz aller schweren Zeichnung durch Leid sich verabschiedet hat von uns, im Wissen, ich gehe jetzt zu Jesus Christus. Ich gehe zu Jesus Christus. Wir konnten miteinander beten. Und er hat uns noch ermutigt und gesagt, Jungs, ich möchte euch sagen, bleibt fest an Jesus Christus. Das hat uns sehr, sehr berührt. Und ich bekam gestern einen Brief, ich hatte jemand geschrieben, dessen Vater gestorben ist, und dann schrieb er, es war eine sehr anstrengende Beerdigung. Ich war gesundheitlich sehr angeschlagen und musste viele Kilometer fahren und so weiter. Aber ich fühle mich sehr geborgen und erlebe, wie Jesus uns alle trägt. Unser treuer Hirte führt uns sicher. Großartig, oder? Wir wollen jetzt drei Lieder miteinander singen und da geht es um diesen Jesus. Es geht nicht um Konfession, es geht immer um eine Person, um Jesus. Bitteschön.